Ich lese uns die Verse 5 bis 13 aus Apostelgeschichte 8, das befreiende Evangelium. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. Das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es ward eine große Freude in derselben Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und bezauberte das samaritische Volk und gab vor, er wäre etwas Großes. Und sie sahen alle auf ihn, beide, klein und groß, und sprachen, der ist die Kraft Gottes, die da groß ist. Sie sahen aber darum auf ihn, dass er sie lange Zeit mit seiner Zauberei bezaubert hatte. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten, von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da ward auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er sah die Zeichen und Taten, die da geschahen, verwunderte er sich. Wir hatten ja davon gehört, dass durch die Verfolgung des Stephanus und seine Steinigung eine erneute Christenverfolgung in Gang kam. Das heißt, die, die Stephanus steinigen konnten, die wurden ermutigt, weiter so zu machen. Sie sahen darin einen Erfolg, diesen Mann umgebracht zu haben, der noch dazu ein kompetenter Kopf der Gemeinde in Jerusalem war. Er hatte etwas zu sagen, er gab ein gutes Lebensbeispiel. Nun haben wir den ausgemerzt und konnten das auch. Und weil wir das konnten, wollen wir das weitermachen. Und das ließ Gott alles zu. Er wusste es ja, was mit Stephanus geschah. Er wusste, dass es geschehen würde. Er wusste auch bei den anderen Märtyrern, wir haben erinnert an Petrus, von dem Jesus schon sagte im Johannesevangelium, du wirst auch in meinem Sinne sterben. Du wirst erhöht werden. Du wirst geführt werden dahin, wo du nicht willst. Und damit wirst du mich preisen. Mit diesem Tod, den du erleiden wirst. Du bist ein Märtyrer. Und alle Märtyrer, so haben wir uns gesagt, sind von Gott ersehen. Es kann nicht jemand Märtyrer sein, der keiner ist. Es kann nicht einfach jemand sagen, ich will ein Märtyrer sein. Nein, Gott sucht sich seine Leute aus. Auch in der Offenbarung, so haben wir zitiert, dass da beim fünften Siegel, was geöffnet wird, unter dem Altar Märtyrer hervorkommen und sagen oder fragen, Herr, wann willst du uns rächen? Wann willst du die Gerechtigkeit ans Licht bringen? Denn wir sind doch auch durch die Heiden, durch die Gottlosen getötet worden. Da sagt der Herr, ein Moment, da kommen noch welche hinzu. Da sind noch welche, die waren noch gar nicht gestorben. Aber der Herr wusste genau, da kommen noch Märtyrer hinzu. Und er hätte ja im Vorfeld, wo er das wusste, sagen können, das lasse ich nicht zu. Ist genug. Nein, er lässt es zu. Und so lässt er auch in unserem Leben das zu, was uns begegnet. Es begegnet uns nichts, was Gott nicht zulässt. Und alles, was er zulässt, hat Sinn und Ziel. Sinn und Ziel für uns persönlich. Es soll uns verändern. Es soll aber auch ein Zeugnis freisetzen vor denen, die uns kennen, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen und er alles zum Besten macht. Auch wenn wir ein Märtyrium erleiden. Deswegen haben wir uns erinnert daran, dass die Menschen, so wie in diesem Jahr ja an den Hus gedacht wird, nicht, auf dem Scheiterhaufen noch gepredigt haben, gesungen haben. Die mussten einfach feststellen, Gott können wir nicht töten in dem. Der bleibt dabei. Der hat etwas in sich, was wir nicht klein kriegen. Und das ist ein riesiges Zeugnis auch damals gewesen und auch heute bei denen, die diesen Weg gehen sollen. Die Gemeinde zu Jerusalem wurde nun auseinandergesprengt, einfach aus dem Grunde, weil sie nicht kuschelig zu Hause bleiben sollte. Wir kennen das ja auch aus unseren Gemeinden, Gemeinschaften. Es ist immer kuschelig, wenn man beieinander ist. Ja? Das ist so schön, so als Familie. Aber dass wir einen Auftrag haben, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur, das vergessen wir leicht, das überlassen wir auch anderen. Wir selber wollen doch lieber die schöne Gemeinschaft haben. Das wollten sie zu Jerusalem auch. Aber der Herr ließ das extra zu, dass die Verfolgungswelle ausbrach, diese vierte, damit sie in die Umgebung zerstreut werden. Denn das Evangelium sollte ja mit ihnen gehen, an den anderen Ort. Und so passierte es ja auch, dass viele, die zerstreut waren, lesen wir in Vers 4, hingingen und predigten das Wort. Und Philippus kam in eine Stadt in Samarien. Das liegt ja nördlich von Jerusalem. Das ist ja der Ort und diese Gegend, wo auch am Anfang, das ist vielleicht bezeichnend, am Anfang, als das Volk Israel nach Kanaan kommen sollte und gekommen ist, auf dem Berg Ebal und Gerizim Gottes Heiligkeit nochmal ausgerufen werden sollte. Auf dem Berg Ebal sollte der Fluch ausgerufen werden, 5. Mose 27, wenn jemand nicht Gottes Wort beherzigt. Da werden dann 9 Flüche angesagt. Und auf dem Berg Gerizim, da sollte der Segen ausgerufen werden, wenn man Gott Recht gibt und sich vor ihm beugt. Und genau in diese Gegend kam das Evangelium von Jerusalem zuerst. Es war auch zugleich die Gegend, wo bereits schon vorbereitend Jesus Christus gesagt hat, das Evangelium wird kommen, die Befreiung kommt. Denn er sprach in Samarien mit der Samariterin. Das ist ja das Gebiet der Samariter. Das ist das Gebiet derer, die in den Augen der religiösen Leute nicht wert waren, Gottes Wort zu empfangen. Deswegen gab es ja so eine Spaltung, nicht? Zwischen den Juden und den Samaritern. Dieses Gespräch der Samariterin am Brunnen, an dem Jakobsbrunnen, lautete ja so, ja, wie ist denn das nun wirklich? Sollen wir zu Jerusalem anbeten oder hier? Unsere Väter sagen hier, die anderen sagen zu Jerusalem. Wie ist denn das nun richtig? Und da wies der Herr schon darauf hin und sprach mit ihr ja auch über das lebendige Wasser und sagte dann, ihr wisst ja in Wahrheit gar nicht, was ihr anbetet. Das könnten wir im Übrigen auch verallgemeinern, auch heute in den Religionen. Die Leute wissen gar nicht, was sie anbeten. Sie nennen da irgendeinen Namen, Buddha oder Konfuzius oder Mohammed oder sie wissen gar nicht, was sie in Wahrheit anbeten. Ja? Aber Jesus sagt, wir wissen das, denn das Heil kommt von den Juden. Hier kommt das Evangelium der Befreiung. Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will haben, die ihn so anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagt die Frau, ja, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn der kommt, dann wird es uns alles verkündigen. Jesus sagt, ich bin es. Und jetzt kommt es plötzlich, dass der Philippus in diese Gegend geschickt wird. Und jetzt verkündigt er das, was passiert ist, was Jesus schon angekündigt hat. Jetzt ist es soweit. Er war der Armenpfleger und er kam in diese Stadt und redete von dem Gesalbten Gottes, von dem Messias, von dem Erretter Jesus, den auch die religiöse Obrigkeit der damaligen Zeit nicht annehmen wollte. Es ist ja demütigend, wenn man gesagt bekommt, dass man Buße tun muss. Das macht man, hört man nicht gern. Es ist ja demütigend, wenn man sagt, du hast überhaupt nichts Gutes an dir. Weißt du das? Hast du schon mal erkannt? Wieso? Muss ich mich doch rechtfertigen? Ich mach doch das, ich gebe doch meinen Zehnten, ich mach doch das. Nein. Alles untauglich, weißt du das? Also vor Gott. Und deswegen regen sich auch heute die religiösen Menschen auf. Ja, sie rebellieren gegen Gott, sie haben keine Demut, sie können nicht sagen, danke Herr, dass du mich überhaupt annimmst. Und dann machen sich groß auf, wie die damaligen religiösen Leute, und wollen alle anderen belehren, dass die so werden wie sie selbst. Dabei reicht es ja, wenn einer so ist, wie er ist. Ja, das erlebten die dort alle. Aber nun hat Philippus an diesem Ort diesen gesalbten Christus verkündigt. In ihm ist das Heil. Er, der Armenpfleger, verkündete das Evangelium den Armen. Und da passierte genau das, was Jesus Christus in der Bergpredigt sagte: Selig sind, die geistlich arm werden, denn das Himmelreich ist ihr. Da kommt der Armenpfleger und predigt den Leuten, die von den Religiösen verachtet sind, das Evangelium. Die kriegen das zuerst mit. Auch dieses Wort erfüllt sich dort: Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Die überhaupt gar nicht beachtet wurden, die Samariter, das war ja nun mal ein heidnisches Volk, die kamen ja aus Asien. Die wurden ja dorthin verpflanzt, nicht? Als die 10 Stämme Israels von dem assyrischen König deportiert worden sind, war das Land im Norden leer. Und damit es nicht leer bleibt, hat er eben von anderen Völkern Leute da reingeschickt. Und das waren nachher die Samariter. Ja, die gehörten eigentlich gar nicht dahin, das waren die Ausländer. Die sind es doch gar nicht wert. Mit denen können wir noch keine Gemeinschaft haben. Aber genau da kam das Evangelium zuerst hin. Zuerst. Ja, sie waren die Letzten, aber dann die Ersten. Und man kann auch hier erkennen, dass die Predigt vom lebendigen Wort des Evangeliums niemals leer zurückkommt. Darum mahnte später der Paulus auch Timotheus und sagt: Lass dich bitte nicht abhalten, predige das Wort. Also er wollte natürlich damit sagen, nicht predige dich selbst, sondern predige das Wort. Das Wort und das zu jeder Zeit, ob es nun die rechte Zeit zu sein scheint oder nicht, predige das Wort. Das Wort hat Kraft. Und das hat Philippus auch getan. Er kam dort hinab, nach Samarien hinab, deswegen, weil Jerusalem 800 Meter hoch liegt, ja, und jetzt kam man ja ins Tal, Richtung See Genezareth, und er predigte ihnen das Wort. Denn das Wort von Christus ist das Wort von der gegenwärtigen und zukünftigen Befreiung, von der gegenwärtigen und zukünftigen Erlösung. Jetzt schon befreit von den Sünden und auch von den Sünden, die noch vielleicht sich in unser Leben einschleichen. Zukünftige Befreiung, das ist das Wort des Lebens. Und die ewige Erlösung, ich bin jetzt schon erlöst, darf als Erlöster über diese Erde gehen. Und ich werde auch von dem Leibe erlöst, dass ich dann in die Herrlichkeit komme. Es ist das Wort von dem verbindlichen Leben mit Gott hier, und in Ewigkeit, durch den Heiligen Geist hier mit Gott verbunden. Und in Ewigkeit erst recht. Das ist das Wort. Es ist die Befreiung von dem, was uns knechtete und festhielt in der Gefangenschaft der Sünde und in der Hoffnungslosigkeit und in der Unverbindlichkeit mit Gott. Also ich persönlich muss immer wieder sagen, es ist das Grausamste, unverbindlich mit Gott leben zu müssen. Wenn ich nicht jeden Tag aufstehen könnte und wüsste, der Herr ist mit mir, könnte ich verzweifeln an so vielen Dingen. Ich muss das einfach wissen. Und der Herr schenkt das auch, dass ich das immer wieder daran erinnert werde, damit ich mich nicht stoße an dem, was ich jeden Tag in dieser Welt erlebe. Da kann ich ja daran irre werden, wenn ich mich daran festhalte. Nicht nur die Wärme, die wir jetzt erleben, sondern die ganzen Werdegänge in dieser Welt, sei es politisch, sei es die mitmenschliche Art. Die kann einen ja so kaputt machen, wenn man nicht wüsste, wo man hingehört. Und das will der Herr tun, befreit von diesem Elend, unverbindlich mit Gott zu leben in dieser Welt. Darum muss also das Wort immer verkündigt werden. Denn der Glaube, so schreibt es später auch der Apostel Paulus, kommt aus dem Wort, aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Da kommt die Beziehung her. Und genau das sollte geschehen nach der Verfolgung in Jerusalem, dass dieses Wort in die Umgegend getragen wird, Judäa und Samaria. Was war nun die Folge? Das Wort, das verkündigt wurde, machte offenbar, dass es befreiend ist. Zum einen merkte das Volk, dass man da zuhören sollte. Die haben bestimmt vieles gehört. Aber hier steht, sie hörten zu, einmütig und fleißig. Fleißig. Denn das ist etwas, was Leben bringt. Sie waren fleißig, darauf zu hören, was mit Christus geschehen ist und was Christus bewirkt hat. Und obwohl, wir haben ja gelesen, da waren viele mitfolgende Zeichen und Wunder geschehen, obwohl sie das sahen, war doch das Eigentliche, was sie zum Glauben führte, das Wort des Evangeliums, nicht die Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder kann man viel erleben, haben wir auch früher erlebt, aber die bringen einen nicht zum Glauben. Die registriert man, man freut sich darüber, man sagt vielleicht irgendwie Danke, aber dann ist alles vorbei. Aber der lebendige Glaube im Heiligen Geist, der verbindet und ist dankbar, wenn Zeichen und Wunder geschehen, aber man braucht sie nicht mehr, um in der Verbindung mit Gott zu bleiben. Das braucht man nicht. Wir brauchen keine Beweise mehr, sondern das ist der Beweis in der Wiedergeburt, nicht? Und das sollten die Leute auch erleben. Wer wiedergeboren ist, braucht keinen Beweis mehr. Er ist angebunden an Gott, den Lebendigen. Die mitfolgenden Zeichen bestätigten die Kraft des Evangeliums. Und das macht der Herr dann auch in unserem persönlichen Leben. Er lässt manches geschehen, um jetzt die Kraft uns zu zeigen, die damit noch verbunden ist, dass er Berge versetzen kann, dass er das Unmögliche möglich machen kann, dass selbst die riesigen Anfechtungen, die wir nie überwinden konnten, plötzlich in Null und Nichtig aufgelöst werden. Und vieles andere mehr, da wo überhaupt kein Weg war, ist plötzlich ein Weg. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, die am Sonntag da waren, da wurde der Psalm 114 vorgelesen. Das ist ein Psalm, der einfach gesagt, aussagt, dass die Schöpfung Gottes Gott dient. Denn wir haben da gelesen, dass Israel, dass Gott Israel aus Ägypten führte, aus der Knechtschaft. Das sah das Meer und teilte sich. Das heißt, die müssen ja Gott dienen. Die sagen, oh, das machst du. Die teilten sich von selber. Das ist nicht ein Zauberspruch, der da gesagt worden ist, sondern sie dienten. Der Fels, der wurde zu Wasser, der musste dienen. Ja, weil er Gott dient. Die ganze Schöpfung muss Gott dienen. Wir fragen uns manchmal, warum die Vögel so zwitschern. In dieser Welt, wo so viel Arges ist. Ja, die dienen Gott. Das ist seine Schöpfung. Und das erleben dann Kinder Gottes auch, dass die Naturgesetze und all das Gott untertan ist. Und das passiert einfach, wo kein Weg ist, ist plötzlich ein Weg. Ein gangbarer Weg. Wunderbar. Und so hat der Herr das auch schon den Jüngern mit auf den Weg gegeben. Wir lesen das ja in Markus 16, wo es heißt, geht hin, Vers 15, in alle Welt predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann wird hier gesagt, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen die glauben, sind: In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben. Und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Also es ist einfach so einfach geschrieben, gar nicht spektakelhaft, weil es ja auch nicht das Eigentliche ist. Das Eigentliche ist ja, die an mich glauben, die von Neuem geboren sind, die Befreiung erlebt haben. Die erleben dann auch, dass all diese Dinge, die Gott in seiner Hand hat, auch tätig sein können. Haben wir selber auch erlebt, erleben es immer wieder aufs Neue. Dass das Volk nicht von den Zeichen und Wundern zum Glauben geführt werden konnte oder wurde, sondern durch die Predigt vom Reiche Gottes, kann auch daran gesehen werden, dass sie ja Zeichen und Wunder von dem Zauberer wie Simon zuvor gesehen haben. Aber die Zeichen und Wunder haben sie nicht befreit, haben sie nicht zu dem lebendigen Gott, dem Messias, geführt. Er tat große Dinge, so wie heute Spiritisten auch große Dinge tun. Wie wir auch von Künstlern gelesen haben und Komponisten, die extra solche Sitzungen aufsuchten, um Großes zu erleben. Und sie erlebten Großes. Menschen flogen durch die Luft. Wasser wurde fast zu Wein und vieles andere mehr. Und man spielte Stücke, die man gar nicht kannte. Plötzlich Wunder über Wunder. Aber sie führten alle nicht zur Befreiung des eigenen Lebens, zur Verbindlichkeit mit Gott, sondern sie führten zum Hochmut, indem sogar manche dann selber sich als Gottes Sohn bezeichneten. Die Predigt vom Glauben, die Predigt des Evangeliums, schafft im Herzen derer, die es annehmen, ein neues Leben. Der Glaube an Jesus Christus, so können wir auch hier sehen, befreit von inneren und von äußeren Banden. Wir lasen, viele Frauen und Männer wurden gläubig, nahmen die Sündenvergebung an, die Sündenvergebung durch das Kreuz Christi und das neue Leben durch seine Auferstehung und erlebten, dass sie zugleich gesund wurden von mancherlei Krankheiten, Besessene wurden frei, die Geister mussten weichen. Da, wo das Evangelium aufgenommen worden ist, auch das können wir lesen von Erweckungsgebieten, da, wo Menschen plötzlich zum lebendigen Glauben durchdringen, fallen manchmal die Krankheiten von ihnen einfach ab, ohne dass man dafür gebetet hat, sind plötzlich davon erlöst. Und das hat auch seinen Grund, weil auch die Dämonie den Menschen belastet, nicht nur mit der Kraft des Geistes, sondern auch mit Krankheiten und mit vielem anderen kann die Dämonie den Menschen belasten. Was nicht bedeutet, dass jeder, der krank ist, deswegen gleich belastet oder besessen ist. Ja, das will ich mal vorbeugen. Es gibt Richtungen, die sagen das so. Ja. Die Dämonen oder unreinen Geister stehen im Dienst des Satans und seiner Engel. Sie sind so zahlreich, dass dadurch die Macht Satans überall auf der ganzen Welt tätig sein kann. Nicht nur bei dem Besessenen am See Genezareth war eine Legion dieser Geister in ihm, eine Legion, man muss sich das mal vorstellen, das können wir gar nicht, sondern es sind Legionen unterwegs, Tag und Nacht, die da versuchen, die Menschen zu belasten und vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Diese Geister, Dämonen können auch in Tiere fahren, so wie wir es in Markus 5 lesen, Vers 2, wo dann eben die Geister in die Säue, in die Schweine gefahren sind und brachten die einfach zu Tode. Sie können auch diese Geister körperliche Krankheiten hervorbringen. Ich lese mal 2, 3 Stellen. Zum Beispiel Matthäus 12, 22. Matthäus 12, 22, da heißt es, da kam ein Besessener zu Jesus. Der war blind und stumm. Und Jesus heilte ihn, also dass der Blinde und Stumme redete und sah. Er war besessen und deswegen war er blind und stumm. Das ist ein Beispiel. Ein anderes in Matthäus 17, Vers 15 und weitere, können wir das lesen, dass es manchmal einhergeht, die äußerliche Begrenzung und eben die innerliche. Matthäus 17, Vers 15, da kam ja der Mann, ein Mensch, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig. Mondsüchtig. Und hat ein schweres Leiden. Er fällt oft ins Feuer, oft ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, sie konnten ihm nicht helfen. Jesus sagte, o du ungläubige und verkehrte Art, wie lange soll ich noch bei euch sein? Bringt mir ihn hierher. Er bedrohte den Geist und der Teufel fuhr aus von ihm und der Knabe war gesund, er war nicht mehr mondsüchtig. Also das heißt, diese Krankheit und diese Führung durch den falschen Geist fiel ab. Oder noch ein Beispiel und dann gehen wir weiter in Lukas 13. Lukas 13, ab Vers 11 lese ich mal. Da war eine Frau, die hatte einen Geist der Krankheit. 18 Jahre, ein Geist der Krankheit. Also nicht nur, sie war krank, sondern ein Geist der Krankheit. Und sie war krumm von dem Geist der Krankheit, konnte nicht wohl aufsehen. Da sie Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach, da sie Jesus sah, Weib, du sollst los sein von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und alsbald richtete sie sich auf und pries Gott. Und da sagte er, der Oberste dann der Schule nachher, naja, am Sabbat soll man gar nicht heilen. Aber hier ging es ja auch um die Mächte. Es sind 6 Tage, dass man heilen kann. Am 7. sollen wir doch ruhen. Da antwortete ihm der Herr und sprach, du Heuchler. Löst nicht, das Wort lösen ist ja hier auch bei wichtig, ja. Löst nicht ein jeglicher unter euch seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und führt ihn zur Tränke? Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von diesem Bande, welche Satanas gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre. Also hier sehen wir die Verschmelzung zwischen der Dämonie und auch der Bindung des äußeren Leibes oftmals. Das trifft nicht immer zu, aber das kann es geben. Und das geschah auch dort in dieser Stadt Samarias. Die Dämonen wissen auch, wer Jesus ist. Sie wissen das ganz genau. Lesen wir zum Beispiel in Markus 1, Vers 24. Das soll uns auch bewusst sein. Und dann wissen wir, was da passiert ist auch in Samarien, welche Machtkämpfe dort stattfanden. Das ging nicht nur um das Wort, was verkündet wurde, sondern um die Begleiterscheinung, um die Befreiung des Herzens und Befreiung auch der Menschen von dem Druck des Feindes. In Vers 24, das war zu Kapernaum, da sprach der Geist eben aus diesem besessenen Menschen, halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes, ich weiß das. Das heißt also, die Dämonen arbeiten ganz bewusst gegen Gott. Die wissen, was dort los ist und wollen die Menschen abhalten von der ganzen Gabe an Jesus Christus. Und auch andere Stellen wie Matthäus 8, 31 bis 32 oder eben Apostelgeschichte 19, 15, wo es immer wieder zum Tragen kommt, du bist Christus, der Sohn Gottes, wir wissen das, ja, sie fluchen, sie lästern, aber sie fürchten sich, bist du gekommen, um uns zu verurteilen vor der Zeit, so sagen sie, wir wissen ganz genau unseren Weg. Also diese ganz aktiven Kräfte sind vorhanden und das geschah nun durch das Evangelium, die innere Befreiung, die äußere Befreiung. Auch verführen ja diese Kräfte, diese Dämonen zu Irrlehren. Sie leiten weg von der Gnade und verhaften die Menschen in Gesetzlichkeiten. Sie wollen sich den Himmel verdienen. Das ist eine Dämonie. Sie legen ihnen asketische Dinge auf, in dem Glauben, dass sie dadurch bessere Menschen werden. Paulus schrieb später an Timotheus, 1. Timotheus 4, 1 bis 3, auch davon, dass viele eine selbst erwählte Frömmigkeit und Heiligkeit an den Tag bringen. Sie tun so, als ob sie zu Christus gehören. Und das ist der Satan, der sie dahingehend verführt. Auch die Heiligenverehrung, nicht Christus wird verehrt, sondern immer noch da ein Mittler dazwischen. Das ist eine Dämonie. Das ist Satans Werk. Denn die Dämonen kämpfen gegen die Gläubigen und auch gegen die, die gläubig werden wollen. In Epheser 6, Vers 12 heißt es ja ganz deutlich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümern und Gewalten, mit den Herren im Luftgebiet unter dem Himmel. Ja, mit den Mächtigen der Finsternis. Der Gläubige kann also immer nur die Zuflucht im Gebet zu Gott suchen. Und dort gesundet er von der Selbstsucht und empfängt innere Befreiung zum Leben mit Gott. Alle dämonischen Anrechte im Leben eines Menschen werden gebrochen durch die einseitige Hinkehr zu dem Sieger Jesus Christus, dem Sieger von Golgatha. Das alles umfassende Sündenbekenntnis und der totale Herrschaftswechsel, wo Gott in Jesus Christus alle Rechte über das Leben eines Menschen erhält, macht ihn frei. Hier verstehen wir diese Worte, die dann auch die Leute zu Samarien herzlich gerne aufnahmen. In Johannes 8, Vers 32, wo Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei. Frei machen das Evangelium. Oder in Johannes 8, 36, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und diese Freiheit, wo sie eingetreten ist, da muss sie dann befestigt werden. Und Paulus schrieb dann in Galater 5, Vers 1, besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat, nicht in einer falschen Freiheit, in dieser Freiheit, wo ihr einfach durch den Glauben an Jesus innerlich frei geworden seid, wiedergeboren seid und auch äußerlich frei geworden seid, in dem Bewusstsein, was euch jetzt äußerlich geschieht, muss zum Besten für euch dienen. Römer 8, lesen wir das ja. Alle Dinge, die Gott lieben, müssen ihnen zum Besten dienen. Das ist die äußere Freiheit, die uns auch geschenkt ist, obwohl uns vieles nicht schmeckt, was wir so erleben. Und doch, wenn wir Gott lieben, muss es uns zum Guten dienen. Wir müssen nur eine Weile warten, dann erkennen wir das auch im Rückblick. So, und dieser eine Punkt, der war mir auch sehr wichtig. Viertens, große Freude brach auf unter den Samaritern. Große Freude. In Vers 8 haben wir das gelesen, ja? Ich lese uns das nochmal, Apostelgeschichte. Es war eine große Freude in derselben Stadt. Also es breitete sich regelrecht aus, was im Herzen der Einzelnen geschehen ist. Und das wollte Jesus Christus auch. Nicht kuschelig in Jerusalem bleiben und so ein bisschen Gemeindefest feiern und so weiter, ist ja alles sehr schön. Sondern raus in die Weite. Die anderen sollen Freude haben. Sie sollen auch erleben, was es bedeutet, innerlich und äußerlich befreit zu werden. Die Menschen in der samaritischen Stadt, die das Wort vom Reich Gottes hörten, als annahmen und Befreiung von der Knechtschaft der Sünde erfuhren, wurden absolut froh. Denn nur der kann sich wirklich echt freuen. Ich meine, es gibt ja so aufgesetzte Freude, fleischliche Freude, aber echte Herzensfreude kann nur der haben, der Befreiung von Schuld und den Zwängen und Ängsten erlebt hat. Wer das nicht erlebt hat, der kann zwar keep smiling machen, ja, immer lächeln, immer so gut drauf sein, aber hat keine echte Freude. Die echte Freude, die hier beschrieben wird, ist die, dass sie erlebt haben, wir sind jetzt frei, jetzt können wir durchatmen. Keiner hält uns mehr eine Sünde vor. Das macht nur der Teufel, ja, nebenbei gesagt, auch wenn uns die Sünden vorgehalten werden, die vergangenen. Das macht nur der Teufel. Gott tut das nie. Er hat ja seinen Sohn gesandt, er hat sie bezahlt. Er hat gesagt, komm jetzt her, leb mit mir. Ja? Das heißt, Freude bricht dort auf. Das haben sie erlebt. Denn Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort geworden und er ist auch das gesprochene Wort. Und das macht alle froh, die darauf eingehen. Wenn wir zum Beispiel die Bibel lesen, merken wir, da kommt etwas uns entgegen, was uns Sicherheit, Freude, Beständigkeit gibt, Trost gibt. Das macht uns froh. Und als Jesus Christus auferstanden war und sich den Jüngern neu vorstellte, Johannes 20, Vers 20, da heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da wurden sie einfach froh. Und wir lesen ja auch in Johannes 15, dass Jesus sagt, ich habe das alles mit euch geredet. Warum? Dass ihr froh werdet, dass meine Freude in euch ist und bleibt. Darum rede ich mit euch. Ich wollte euch nicht kaputt machen, sondern ich will, dass ihr froh seid. Und hier verstehen wir auch vielleicht in unserer Zeit, wie wir manchmal geartet sein können, dass wir gar nicht so froh sind, dass wir uns gängeln lassen von den Dingen um uns herum. Aber Jesus sagt, ich habe mit dir doch geredet. Warum? Damit du froh bist. Ja? Du musst nicht auf das andere achten, was dich traurig macht. In Johannes 16 vor Pfingsten sagte ja Jesus im Vers 20, ihr seid nun jetzt traurig, aber eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden. Und in Vers 22, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Niemand. Das ist Freiheit, ja? Frei und frohmachendes Evangelium. Darum ist auch die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes. Da, wo der Heilige Geist nicht ist, kennt man die echte Freude nicht. Aber im Heiligen Geist ist auch die Freude. Und das Letzte, was geschah nun? Eine große Bewegung dort in der Stadt Samariens. Die Leute haben das mitgekriegt und sie waren entschieden. Und wie haben sie das geäußert? Sie ließen sich taufen. Sie haben gesagt, dann will ich mein ganzes Leben unter die Führung dieses Christus stellen. Sie ließen sich taufen. Und sie sagten, Jesus ist mein Erlöser. Ich gehe nicht mehr zurück. Das hatten sie bei Simon zuvor nicht gesagt. Da haben sie zwar die Zeichen und Wunder gesehen, aber da haben sie sich trotzdem nicht ganz unterstellt. Ja, sie fanden das interessant und ist ja mächtig, mächtiger als wir ist er. Aber sie hatten keinen Entschluss, sich ganz dieser falschen Offenbarung zu unterstellen. Aber jetzt unterstellten sie sich und sagen, das ist es, ich gehe nicht mehr zurück. Und sogar Simon, dieser Zauberer, lesen wir, wurde gläubig. Der war fasziniert. Er hat nämlich Folgendes festgestellt. Dass Wunder nicht gleich Wunder sind, dass Zeichen nicht gleich Zeichen sind, dass nicht das, was übernatürlich aussieht, unbedingt von Gott sein muss. Gibt's ja vieles. Dass es ein Mischmasch ist. Er hat plötzlich erkannt, dass das, was er tat, nichts zu tun hat mit dem, was er bei Philippus gesehen hat und bei den Gläubigen. Und er wurde auch gläubig. Und ließ sich auch taufen. Er, der ein Verführer des Satans war und auch andere verführte, wurde nun ein von Gott Befreiter. Er hielt sich zu Philippus und der gläubigen Gemeinde, so lesen wir. Und er war verwundert über das, was Gott alles tun kann. Er hatte dämonische Zeichen und Wunder, aber Philippus hatte göttliche Zeichen und Wunder. Nicht alles, was über unser Denken hinausgeht, ist deswegen göttlich. Das haben wir im Übrigen früher als Künstler immer gedacht. Auch die Künstlerkollegen. Alles, was übernatürlich ist, muss von Gott sein. Deswegen hat ja Goethe gesagt, wir müssen auch ein gutes Verhältnis mit den Dämonen haben, mit diesen Kräften der unsichtbaren Welt. Und als Künstler sucht man ja nicht nur das Handwerk, sondern man sucht die Inspiration. Die Inspiration, und die muss von außen kommen. Und wenn deine Inspiration von außen kommt, dann ist sie wahrscheinlich von Gott. So dachte jeder. Aber dass es auch Inspiration des Satans gibt, das sieht man erst, wenn man ein Kind Gottes ist. Dann fängt man an, unterscheiden zu können, was von Gott ist und was nicht. Und so ging es auch diesem Simon. Jesus reinigt und befreit. Hier verstehen wir auch sein Wort in Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und somit lautet ja der Auftrag der gläubigen Gemeinde, so wie damals in der Urgemeinde, predigt das Wort, das Evangelium der Befreiung. Soweit zu diesem Abschnitt hier Geschehnisse in Samarien.